gewesen, der Erhabene sprach: Mensch, mag einer ein Herrscher sein, der die Oberherrschaft und Gewalt über die vier Kontinente hat, und mag er die Aussicht haben, bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode den guten Gang zu gehen und in einer himmlischen Welt wiedergeboren werden, sich erfreuend an den himmlischen Sinnen genießen, mag er immerhin diese vier Kontinente besitzen, gleichwohl aber ist er nicht erlöst von den Abgründen des Daseins, dem schlimmen Wege, dem Verderben. Mag ihr Jünger ein erlesener Jünger von zusammengebettelten Brocken leben, mag er sich in Lumpen kleiden, aber er ist ausgestattet mit vier Dingen, so ist er erlöst von den Abgründen des Daseins, vom schlimmen Wege, vom Verderben. Und welche vier Dinge sind das? Da ist der erlesene Jünger, ihr Mönche, ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zum Erwarten, so zwar. Das ist der Erhabene, der Heilige, der vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Bewährte, der Pfadvollender, der Kenner der Welten, der unvergleichliche Bändiger der Menschen, der Lehrer der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er ist ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zur Lehre der Wirklichkeit. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre der Wirklichkeit. Sie ist sichtbar, an keine Zeit gebunden. Sie heißt komm und siehe. Sie ist klar überzeugend im eigenen Innern, wird sie von Weisen erkannt. Er ist ausgestattet mit dem auf Erkenntnis beruhenden Vertrauen zur Gemeinde der Heilgewordenen und der Heilgewordenheit entgegenwandelnden. In rechtem Wandel lebt die Jüngergemeinde des Erhabenen. Die richtige Straße wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen. Würdig der Spenden, würdig der Opfer. Würdig, dass man die Hände in Ehrfurcht vor ihr erhebe. Die höchste Stätte der Welt, dass man da selbst Gutes tue. Er ist ausgestattet mit den edlen, am Herzen liegenden Vorschriften der Sittenreinheit, den lückenlosen, vollständigen, die ohne Fehl sind, untadelig, die frei machen, von den Weisen empfohlen werden, nicht von persönlichem Interesse diktiert werden, sondern zur Konzentration führen. Das sind die vier Dinge, mit denen er ausgestattet ist. Mönche, das ist der Gewinn der vier Kontinente und das ist der Gewinn der vier Dinge. Aber der Gewinn der vier Kontinente hat nicht den Wert eines Tausendstels der vier Dinge. Es war einmal, ihr Mönche, in Magadha, ein Rinderhirt von hellem Verstande, der im letzten Monat der Regenzeit im Herbste nach genauer Untersuchung des diesseitigen Ufers, nach genauer Untersuchung des jenseitigen Ufers und des Ganges seine Herde in eine richtige vertrieb, hinüber zum Ufer von Suvideha. Zuerst trieb er die Stiere hinein, die Väter der Herde, die Führer der Herde. Diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil ans andere Ufer. Hierauf trieb er die starken Kühe und Ochsen hinein, und auch diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil ans andere Ufer. Hierauf trieb er die Farren und Fersen hinein, und auch diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil ans andere Ufer. Hierauf trieb er die schwächlichen Kälblein hinein, und auch diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil ans andere Ufer. Zuletzt, ihr Mönche, war noch ein zartes Kälblein da, eben erst geboren, der Mutter mit Wehegebrill entrissen, und auch dieses durchkreuzte die Strömung des Ganges und gelangte heil ans andere Ufer. Und warum das? Weil, ihr Mönche, jener verständige Rinderhirt aus Magadha im letzten Monat der Regenzeit im Herbste nach genauer Untersuchung des diesseitigen Ufers, nach genauer Untersuchung des jenseitigen Ufers des Ganges seine Herde in eine richtige vertrieb, hinüber zum Ufer von Suvideha.
Ebenso auch Mönche ist es mit jenen Asketen und Brahmanen, die diese Welt verstehen und jene Welt verstehen. Das Reich der Natur verstehen und das Reich der Freiheit verstehen. Die Zeitlichkeit verstehen und die Ewigkeit verstehen. Wer der Schwimmkunst dieser trauen wird, dem wird es zu langem Wohle und Heile gereichen. Gleich wie nun Mönche jene Stiere, die Väter der Herde, die Führer der Herde, die Strömung des Ganges durchkreuzten und heil ans andere Ufer gelangten, ebenso Mönche haben jene Mönche, die Heilige, Einflussvernichter sind, die getan haben, was ihnen zu tun oblag, die in rechter Weisheit erlösten, die Strömung des Todes durchkreuzt und sind heil ans andere Ufer gelangt. Gleich wie Mönche jene starken Kühe und Ochsen die Strömung des Ganges durchkreuzten und heil ans andere Ufer gelangten. Ebenso Mönche werden jene Mönche, welche die Findfesseln, die an die Reiche der Sinne Lust binden, vernichtet haben, emporsteigen und in einer der höchsten Lichtwelten ins Nirvana eingehen, werden auch sie die Strömung des Todes durchkreuzen und heil ans andere Ufer gelangen. Gleich wie Mönche jene Pfarren und Fersen die Strömung des Ganges durchkreuzten und heil ans andere Ufer gelangten, ebenso werden auch jene Mönche, die von Gier, Hass und Verblendung erleichtert sind, die deshalb nur einmal noch in die Welt der Sinnenlust zurückkehren müssen, die Strömung des Todes durchkreuzen und heil ans andere Ufer gelangen. Ebenso werden jene, welche nach Vernichtung der drei Fesseln in den Strom eingetreten sind, die Strömung des Todes durchkreuzen und heil ans andere Ufer gelangen. Gleich wie Mönche jenes zarte Kälbchen, das eben erst geboren der Mutter mit Wehegebrill entrissen ward, die Strömung des Ganges durchkreuzte und heil ans andere Ufer gelangte, ebenso werden jene, welche, sei es von ihrer Erkenntnis, sei es von ihrem Vertrauen geleitet, auf dem Wege sind, die Frucht des Stromeintrittes zu erreichen, werden auch diese die Strömung des Todes durchkreuzen und heil ans andere Ufer gelangen. Die Brahmanen und Gotamo reden also, wer im Hause bleibt, pflegt die rechte Methode, heilsames Benehmen. Wer vom Hause fortzieht, tut das nicht. Was hält nun Herr Gotamo davon? Mancherlei sage ich Brahmane darüber aus, nicht sage ich darüber einerlei aus. Ob einer im Hause bleibt oder ob einer vom Hause fortzieht, lebt er falsch, so lobe ich es nicht. Denn wer im Hause bleibt, Brahmane, und wer vom Hause fortzieht, lebt er falsch, so pflegt er um seines falschen Lebens willen nicht die rechte Methode, kein heilsames Benehmen. Ob einer Brahmane im Hause bleibt oder ob einer vom Hause fortzieht, lebt er recht, so lobe ich es. Denn wer im Hause bleibt und wer vom Hause fortzieht, lebt er recht, so hat er wegen seines rechten Lebens die rechte Methode, heilsames Benehmen. Ich sage dir, Mahanama, dass zwischen einem Laienanhänger, dessen Geist diese Stufe erreicht hat, indem er sein letztes Verlangen auf das Aufhören des Werdens richtet, und einem Mönche, dessen Geist von aller Beeinflussung befreit ist, kein Unterschied besteht, was den Zustand der Erlösung angeht. So habe ich gehört, einst weilte der Erhabene bei den Sakyan nahe bei Kapilavatthu im Parke der Feigenbäume. Mahanamo, der Sakya, kam dorthin den Erhabenen zu besuchen und setzte sich seitwärts nieder. Von seinem Sitze aus sprach Mahanamo, der Sakya, zum Erhabenen also: Herr, diese Stadt Kapilavatthu ist reich, blühend, volkreich, voll von Menschen. Wenn ich nun, o Herr, am Abend, nachdem ich dem Erhabenen und den ehrwürdigen Menschen aufgewartet habe, nach Kapilavatthu komme, So sehe ich mich von Elefanten umgeben, von Pferden, Wagen, Karren und Menschen ein mächtiges Gewoge. Zu einer solchen Zeit, o Herr, werden meine Gedanken, die doch immer auf den Erhabenen gerichtet sind, auf die Lehre und auf die Gemeinde geradezu verwirrt. Dann wird mir also zumute, wenn ich nun in diesem Moment sterben würde, was wäre da nun wohl mein Gang, welches mein Schicksal im kommenden Leben? Habe keine Furcht, Mahanamo, habe keine Furcht, Mahanamo. Untadelig wird dein Tod sein, untadelig wirst du sterben. Denn der erlesene Mahanamo, der ausgestattet ist mit vier Dingen, ist zu Nibbana geneigt, zu Nibbana gebeugt, zu Nibbana hingesenkt. Was sind das aber für vier Dinge? Da ist Mahanamo, der erlesene Jünger, ausgestattet mit dem aber kenntnisberuhenden Vertrauen zum Erwachten, mit dem aber kenntnisberuhenden Vertrauen zur Lehre, mit dem aber kenntnisberuhenden Vertrauen zur Gemeinde. Er ist ausgestattet mit den edlen, am Herzen liegenden Vorschriften der Sittenreinheit, den Lückenlosen, die zur Konzentration führen. Was meinst du, Mahanama, wenn ein Baum nach Osten geneigt ist, nach Osten gebeugt, nach Osten hingesenkt, wohin wird er fallen, wenn er umgehauen wird? Er wird dorthin fallen, o Herr, wohin er geneigt ist, wohin er gebeugt ist, wohin er gesenkt ist. Ebenso, Mahanama, ist der erlesene Jünger, der mit den vier Dingen ausgestattet ist, nach Nibbana geneigt, nach Nibbana gebeugt, nach dem Nibbana hingesenkt. Wie nun, Bruder, wird beim Erhabenen um der Sittenreinheit willen heiliges Leben gepflegt? Das nicht, Bruder. Aber, Bruder, Sittenreinheit führt zu einem reinen Geiste, ein reiner Geist zu reinem Verständnis. Reines Verständnis verfehlt die Zweifelsucht und führt zu reinem, von keinem Zweifel mehr getriebtem Erkennen. Reines Erkennen jenseits der Zweifelsucht führt zum reinen erkennenden Schauen. Reines erkennende Schauen führt zum vollkommenen Nibbana aufgrund des Nicht-mehr-Haftens. Wenn uns wirklich der Buddha zum größten Lehrer geworden ist, dann ist die Zuflucht zu ihm eine Selbstverständlichkeit, weil sie eben auch die eigenen höheren Möglichkeiten auf den Plan ruft. So ist es auch mit der Zuflucht zur Lehre, so ist es mit der Zuflucht zur Gemeinschaft. Wir haben sie dieses Mal als ein Hilfsmittel betrachtet, auf den Weg zu kommen, zu einem meditativen Verweilen. Für jeden ist letzten Endes die Lehre die beste, die ihn glücklicher macht und die ihm zur Befreiung verhilft. Also für jeden. Und jeder muss sich auch darüber klar sein, was ihm an der Lehre am meisten hilft und was ihn am meisten fördert. Wer schon etwas freier geworden ist, etwas glücklicher geworden ist, der kann sagen, ja, ich habe eine Lehre, von der ich auch noch mehr hoffen kann, noch mehr Freiheit, noch mehr Befreiung, noch mehr Loslösung. Es ist ganz schlimm, wenn ein Mensch zum Beispiel irgendeinem religiösen Menschen, gehöre er irgendeiner Gemeinschaft, wie auch immer an, wenn er ihm zum Beispiel seine Religion, wenn sie ihn wirklich beglückt, wenn sie ihm wirklich etwas bedeutet, wenn er ihm diese Religion nimmt und ihm da nichts als Ersatz geben kann. Also wenn er nur zerstörerisch wirkt, wenn er nur zerredet Und dann ist er ein böser Mensch mit ganz bösem Willen. Denn es ist das Allerschlimmste, wenn man dem Menschen die Hoffnung auf seine eigene Ewigkeit, auf die Überwindung dieser Seitlichkeit nimmt. Dann ist man wirklich ein Zerstörer, ein Nihilist comme il faut. Also es ist, man muss sehr sorgfältig wissen, hat eine Lehre wirklich einem Menschen etwas gegeben, fußt er in ihr, gibt sie ihm Frieden, gibt sie ihm Seligkeit, dann muss man, und er hat fußt in dieser Lehre wirklich, dann hat man seine Hand wegzuhalten, dann hat man ihm das zu konzedieren, was er da hat. Wenn man aber merkt, dass er da irgendwie eben seine Zweifel hat und dass er auch eine Tendenz zur Buddha-Lehre hätte, dann kann man ihm ja auch die Lehre darlegen, denn dann kann man ihm etwas geben für das, was er verloren hat. Und man muss einem Menschen etwas geben können. Man darf einem Menschen nicht etwas wegnehmen, wodurch er, wenn man das ihm wegnimmt, nur unglücklicher wird. Ich habe selbst mal einen solchen Fall in Glatz in Schlesien erlebt. Da war ein Studienrat, der war Agnostiker, ausgesprochener Agnostiker, und der hatte einen Bruder, der war ein Schneidermeister, und der war sehr fromm katholisch und in seiner Art glücklich, und dieser Studienrat hat ihm aber doch dann mittlerweile seinen Glauben ganz zerredet. Und da der Schneidermeister an sich auf seinen religiösen Trost angewiesen war, der hat sich dann schließlich völlig irre geworden, hat er sie aufgehängt. Und das war auch, wo ein Agnostiker, und solche gibt es ja genug, die selbst nichts haben und anderen gerne etwas zerreden, war ein Agnostiker, da eine böse Rolle gespielt hat. Das habe ich selbst mal erlebt. Also das ist etwas ganz Unheilvolles. Aber wenn man merkt natürlich, dass eine Wahlverwandtschaft da ist, dass ein Mensch in der Buddha-Lehre das findet und finden kann, was er eben jetzt nicht hat, dann ist das natürlich auch eine Pflicht oder eine Aufgabe, ihm die Lehre zu geben. Man darf einem Menschen nichts nehmen, wenn man ihm nicht etwas anderes dafür gibt, das Bessere geben kann dafür. Wir haben uns heute schon unterhalten über die Bodhicitta, über die Erwachungsfähigkeit, über den Erweckungsimpuls. Hier vorhin im Aufenthaltsraum. In jedem Menschen schlummert schließlich der Drang zum Licht und zur Befreiung. Und das kann natürlich bei manchem so stark sein, dass es die Unreinheiten, die Leidenschaften, die Kilesa durchbricht und auch diese immense Berieselung durch die Außenwelt, die heute vorhanden ist. Also da kann auch tatsächlich dieser Erweckungsimpuls so stark sein, dass er diese Unreinheiten und Leidenschaften und auch diese starke Berieselung durch die Außenwelt durchbricht und sich nicht mehr irgendwie verleugnen lässt. Und wo Bodhicitta, also wo dieser Erweckungsimpuls aus dem tiefsten Inneren lebendig wird, dadurch dringt er natürlich auch das ganze Gemüt. Denn wenn er nicht das ganze Gemüt, den ganzen Menschen durchdringt, dann ist er ja eben auch nicht lebendig. Denn ein Erfasstwerden von diesem Erweckungsimpuls, der also von dem Streben auch nach Befreiung, der kann, ist eben dann nur da, wenn er den Menschen ganzheitlich erfasst. Ich habe hier gerade um diesen Begriff, weil wir von dem Begriff der Bodhisattva sprachen, da habe ich hier, sind zum Teil auch ganz schöne Ausführungen in dem Werke des Anagarika Govinda über die Grundlagen tibetischer Mystik. Und da wollte ich hier noch einmal auch zitieren den Shanti Deva, der ein Dichter, eigentlich mehr Dichter, ist weniger Philosoph, sondern mehr Dichter des Mahayana war. Da heißt es zum Beispiel in Shanti Devas Werk Bodhisharya Avatara, das heißt, wer den, und dort heißt es, wer den hundertfachen Schmerzen des Daseins entgehen will, wer die Leiden lebender Wesen stillen will, wer die hundertfachen Entzückungen des Geistes genießen will, muss nie den Erleuchtungsgedanken oder eben den Erweckungsimpuls, wie wir sagen, Bodhisattva, auch das Erwachungsbewusstsein kann man natürlich auch sagen, muss ihn nie aufgeben. Sobald der Erweckungsgedanke in ihm entstanden ist, wird der Unglückliche, von den Leidenschaften ans Dasein gefesselte, unmittelbar als Sohn des Erwachten anerkannt und wird verehrungswürdig in der Welt der Menschen und Götter und verwandelt diesen unreinen Körper in das kostbare Juwel eines Buddha-Körpers. Halte darum fest an dem köstlichen Elixier des Erweckungsgedankens. Bodhisattva ist hier der Funke jenes tieferen Bewusstseins, das im Vorgang der Erleuchtung aus einer latenten zu einer aktiven, alles durchstrahlenden und durchdringenden Kraft erweckt wird. Bevor diese Erweckung stattgefunden hat, ist unser Dasein ein sinnloses im Kreise laufen, und da wir keinen Sinn in uns selber finden, erscheint uns die uns umgebende Welt ebenso sinnlos. Wir haben zum Beispiel ja auch im Mahayana, es gibt natürlich verschiedene Strebungen des Mahayanas. Es gibt natürlich Strebungen, die diesen Gedanken des Bindu, des Punktes, des Anushvara, das ist dieser Punkt, der immer unter, zum Beispiel unter dem Om steht, unter dem M steht, auch oft unter dem M steht im Pali, der dann aber das so nasalierend klingen lässt. Also ja, wie Om, wie Ong, so. Also das, dieses ist der Punkt, der ausdehnungslose Punkt und trotzdem das Wichtigste von allem, weil nämlich erst der Punkt eigentlich das ist, der dann natürlich erst Bedeutung findet, wenn Linien durch ihn gehen. Dann kann er erst festgestellt werden. Also der Punkt, der keine Ausdehnung hat, der spielt in einigen Richtungen, zum Beispiel auch das Mahayana, eine ganz große Rolle. Ist, wird aber in verschiedenen Richtungen des Mahayana verschieden entwickelt. Es gibt Dinge, die gerade auch an die Lehrdeutung Georg Grimms sehr nah herankommen, die eben erkennen, dass im Letzten, im Tiefsten, dass der Punkt eigentlich das Zentrum ist, schlechthin der letzte Punkt der Einschmelzung in uns selber. Also ich möchte sagen, wie zum Beispiel Jakob Behme auch einmal sagte, das Zentrum der Lebensgeburt in uns selber. Wir müssen in uns selber diesen Bindu, den Mittelpunkt finden. Und wenn wir den eben nicht finden, werden wir hin und her gerissen. Oder wir müssen letzten Endes auch von der Peripherie des Rades, von dem äußersten Rand des Rades müssen wir an den Speichen hinaufkommen, bis zur Nabe des Rades, bis zum Mittelpunkt des Rades. Wenn wir nämlich, je weiter wir an der Peripherie bleiben, werden wir eben im heftigen Schwunge mitgerissen. Und je näher wir dann also dieser Narbe, dem Mittelpunkt des Rades kommen, desto ruhiger wird es um uns. Da kommen wir diesem Punkt der Ewigkeit in uns erst nahe. Also das, gerade dieser Begriff des Bindu spielt eine wichtige Rolle, und der wird sehr verschiedentlich entwickelt, gerade auch im Mahayana. Und da ist ja auch zum Beispiel gerade dieses, ja, ich hatte heute auch schon mit Bruder Hans Gehr gesprochen, weil ich heute doch sehr, also deutlicher machen wollte, wie wichtig die Zuflucht ist. Und ich habe auch bemerkt, dass tatsächlich viele, dass auch von unseren Mitgliedern hier einige immer wieder, gerade wenn sie in eine verzweckte Lage kommen, so ganz still für sich sehr die Zuflucht zu den drei Juwelen nehmen. Und das ist natürlich eine außerordentliche Hilfe. Und weil ich gerade auch von der Zufluchtnahme als der großen Hilfe gesprochen habe, die uns werden kann, wenn wir zum stillen Verweilen uns niedersetzen und dann wirklich so aus ganz ergriffen die Zuflucht nehmen, dann können wir eben sehr leicht in eine Situation kommen, dass uns diese Hemmungen, dass uns all das, was einem stillen Verweilen entgegensteht, dass das irgendwie verschwindet, dass wir wirklich ganz und gar zu uns kommen, ruhig werden, die Hemmungen verlieren und dann tatsächlich ins betrachtende Verweilen einfach geradezu hineingleiten. Also ich habe deswegen auch gerade gesprochen von der Zufluchtnahme als einem so großen Hilfsmittel. Und da möchte ich nun gerade, weil wir uns auch heute darüber unterhielten, es ist nämlich tatsächlich so, es hat auch ein Mantra oft seine große Bedeutung. Man darf alle diese Sache, mit all diesen Sachen keinen Unfug treiben, aber es muss einem eine solche Sache zuwachsen. Und ich möchte auch nicht behaupten, dass das jedem dient oder jedem nützen muss. Ich kann höchstens nur eine Anregung zu geben versuchen. Also da ist es auch dieses Om Mani Padme Hum. Aber so ganz still für sich hat schon eine große Bedeutung, kann eine große Bedeutung haben. Auch für uns. Da ist doch dieses Aum. Was ist es ja doch, dieses O ist ein Diphthong, es ist ja ein Au und verklingt im M. Also da hat es eine ganz große Bedeutung, jedenfalls für mich, wenn ich mich so hinsetze und mit dem A ganz in der Außenwelt bin. Also da ist die Außenwelt da mit allen ihren kleineren und größeren, aber mit ihren sanfteren und schrilleren Tönen, die Außenwelt mit ihren ganzen Bedrängnissen da in dem A. Bin ich in dieser Welt des momentanen alltäglichen Bewusstseins und sinke dann hinein in das Au, ins U, in die Welt des Traumes, in die Welt des Traumes, des traumhaften Daseins, was ja auch ein Teil unserer Wirklichkeit ist. Und in den Träumen erkennen wir uns ja auch manchmal ganz gut. Oder was uns im Traum möglich ist, kann schließlich überhaupt auch uns noch möglich sein. Also das Hineinsinken von dem lauten A, U in diese Traumwelt und dann hinein in das, in den Tiefschlaf, in Au, ins M. Und dann allerdings erfolgt das Schweigen. Da sagte der Brahmane natürlich, das ist dieses Schweigen, was dann folgt, ist der Turiya-Zustand, also ein Zustand, der noch jenseits des Tiefschlafes ist. In der Tiefschlaf, da kann man ja immerhin sagen, ja, was ist denn der Tiefschlaf, da ist ja alles weg. aber dann dieser geheimnisvolle Zustand jenseits des Tiefschlafes, der Toriya-Zustand. Allerdings ist natürlich zwischen dem Buddhismus und dem Brahmanismus ein großer Unterschied. Dann nämlich meint der Brahmane, dass man dann hingeht ins Brahman und mit dem Brahman vereint wird, wenn er das dann deutet. Wahrscheinlich, wenn es ursprünglich das Erleben ist, dann ist ja diese Deutung nicht da. Sie wird aber nachher gegeben und kann natürlich die Sache auch begrenzen. Während eigentlich, wenn der Buddhismus dann sagt, Gott sei Dank, dass ich dann nichts mehr zu tun habe mit irgendwelchen Begriffen, mit irgendwelchen Definitionen, mit irgendeiner festgelegten Sache, sondern ich versinke einfach in die große Leere, in die große Leerheit, ich kann da so mich hineinfallen lassen und weiß mich dort in der großen Leerheit, in der Mahasunyata am allergeborgensten. Das ist natürlich dann die buddhistische Deutung dieser Sache. Also gerade eine solche Meditation über das Aum kann einen sehr helfen, denn Mani ist ja letzten Endes der Mittelpunkt, dann Mani Padme, der Mittelpunkt im Lotus, den ich letzten Endes im eigenen Innern finden muss und im eigenen Innern gefunden habe, wenn ich still für mich geblieben bin und in mich hineingesunken bin. Mani Padme, dann habe ich gefunden den Edelstein im Lotus. Also ich meine, nur weil ich ja von Hilfsmitteln der Meditation rede und auch diese Zufluchtnahme als Hilfsmittel zur Meditation dargelegt habe, so ist auch dieses hier, kann ein großes Hilfsmittel sein für den einen oder anderen. Es kommt immer auf das drauf an, was irgendwie als seelische Grundlage überhaupt da ist. Aber letzten Endes gerade das, dass aus dem lauten Alltag A hinein in dieses Traumbewusstsein U und dann im Verklingen im letzten Verklingen dann im Tiefschlaf und dann letzten Endes, was der Brahmanismus, was die Upanishaden mit dem Toriya-Bewusstsein bezeichnen, noch jenseits des Tiefschlafes, unerforschlich, ganz geheimnisvoll und dann letzten Endes das Hineinsinken in dieses Letzte und Höchste, das Hineinsinken in das wahre Selbst. Und die haben dann auch, meinen sie, sich zu vereinen, wenn sie das dann deuten mit dem Brahman, auch der Essenz letzten Endes, die hinter allem ist. Und der Buddhist, der schweigt dann, der sagt dann nichts, denn er ist froh, dass er sich nicht mehr auf weitere Spekulationen einlassen braucht, dass er nicht wieder auch darüber spekulieren muss, sondern der spricht dann einfach nur noch von der Sunyata, also von der Leerheit, in die er sich, wenn er gerade eine richtige Anatta-Erkenntnis hat, in die er sich dann auch hineinfallen lassen kann. Dort wird auch ihm, ich meine jetzt beim meditativen Verweilen, wird ihm auch die wahre Lösung aller Dinge. Wer solche Hilfsmittel gut benutzen kann, dem sind sie schon wirklich äußerst wichtig und ganz unentbehrlich. Der findet dann diesen Mani Padme, den Edelstein im Lotus, der findet dann letzten Endes auch diesen Bindu, diesen letzten Punkt in sich. Und dazu hat ihm dann auch gerade diese Keimsilbe Aum verholfen. Da möchte ich hier noch ein ein etwas vorlesen. Wenn die Menschen zum Himmel aufschauen und den Himmel anrufen oder eine Macht, die in diesem Wohnen vorgestellt wird, dann erwecken sie in Wirklichkeit Kräfte ihres eigenen Innern, die nach außen projiziert und als Raum, Himmel oder Weltraum veranschaulicht und sichtbar gemacht werden. Wenn wir die geheimnisvolle Tiefe und Bläue des Firmamentes betrachten, so kontemplieren wir die Tiefe unseres eigenen Wesens, unseres eigenen rätselhaften, allumfassenden Bewusstseins in seiner urtümlichen, ungetriebten Reinheit. Ungetriebt von Gedanken und Vorstellungen, ungeteilt durch Unterscheidungen, Begehrungen oder Verwerfungen. Hierin liegt die unbeschreibliche und unerklärliche Glückseligkeit, die uns bei solcher Kontemplation erfüllt. Dann möchte ich auch sagen, gerade auch zum Beispiel in der Betrachtung auch des Buddha in der Samadhi Mudra, da werden ja auch bei uns, wenn das einen Eindruck auf uns macht, aber nur wenn es einen Eindruck macht und wenn es einen großen Eindruck macht, dann werden eigene tiefe Entsprechungen wahrgerufen. Die können natürlich auch beim Anblick des Sternenhimmels in der Nacht wahrgerufen werden und die bringen dann eigene tiefere Entsprechungen im eigenen Innern zum Aufleuchten. Aber letzten Endes kommt es doch immer darauf an, auf, dass wir zu diesem Mittelpunkt finden und dass von diesem Mittelpunkt sich alles immer mehr klärt und immer mehr uns deutlich wird. Es ist ja ganz eigentümlich, also meine, eine Sache, die vielleicht auch in der in einer banalen Weise sogar erfahren werden. Wenn es sich um eine wichtige Entscheidung handelt, so wird der weisere, der klügere Mensch nicht leicht diese Entscheidung treffen, sondern er wird erst die Sache mal überschlafen. Er wird auf die Sache konzentriert einschlafen. Deswegen ist es auch so wichtig, welche Tendenzen wir mitnehmen, eben immer in unseren Schlaf. Das ist sehr, sehr wichtig. Und am nächsten Tage wird er eine bessere Entscheidung treffen können. Und so ist es natürlich auch hier. Aus unserem meditativen Verweilen, wenn es ausgedeiht zur Kontemplation, zum erkennenden Schauen, da kommen uns die eigentlichen Impulse. Die kommen leise an, sie sind leise da. Deswegen ist auch das, dass gerade sich der meditative Mensch eben sehr wegentwickelt von dem, der bloß in Begriffen lebt und der auch sehr streitbar bleibt deswegen. Also das ist gewiss, auch er wird das verteidigen, aber er wird niemals, er wird auch den anderen zu verstehen, so das spielt keine sehr große Rolle mehr, weil er die Dinge irgendwie gesehen hat. Und was man gesehen hat, das hat man eben gesehen. Das ist, deswegen sagt ja auch Schopenhauer an der einen Stelle, dass das, was man schaut, im unmittelbaren Schauen, dass das vollkommen klar und deutlich sei. Aber wenn man dann anfängt, darüber zu reden oder darüber nachzudenken, dann ändert sich das Bild. Aber im unmittelbaren Schauen, da ist eben so etwas in der völligen Klarheit da. Und wer einmal die Dinge wirklich geschaut hat, der kann auch nicht mehr verwirrt werden. Da liegt ja dann eben auch, das ist ja letzten Endes auch das Tiefere, dass der Buddhismus auch Heilsgewissheit lehrt. Und wenn einer diese Persönlichkeit hier, dieses geist-leibliche Persönlichkeit als nicht sein Selbst wirklich durchschaut hat, wenn er natürlich auch merkt, wie wichtig es ist, diese Persönlichkeit umzuschaffen zu einem geeigneten Vehikel auf dem Wege. Und wenn er weiß, dass der Weg nach innen der einzig richtige Weg ist und die Zweifelsucht in ihm keinen Raum mehr findet, weil er schließlich dessen gewiss ist, dass man auf diesem Wege freier und leichter wird, dann kann ihn nichts mehr in dieser Richtung irre machen. Dann wird er auch durch nichts mehr beunruhigt, was ein anderer dagegen sagt und so weiter. Das ist natürlich ganz selbstverständlich.